Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend zum Kolloquium Phänomenologicum und zwar zum Vortrag von Professor Andreas Daiti herzlich begrüßen zu dürfen. Andreas Daiti ist in Freiburg kein fremder Gast, sondern seit vielen Jahren dem Husserl-Archiv eng verbunden. Denn nach dem Erwerb des Magistergrades an der Universität Mailand kam Herr Daiti 2005 zur Promotion nach Freiburg. Die Dissertation, mit der er im Wintersemester 2008/09 hier promoviert wurde, trägt den Titel Geistigkeit, Leben und geschichtliche Welt in der Transzendentalphänomenologie Husserls. Nach der Promotion war er als mein Mitarbeiter am Archiv für ein Semester, im Sommersemester 2009, hier. Damals war allerdings schon klar, dass das nur eine sehr begrenzte Episode sein würde, gleichsam deine Abschiedsvorstellung auch war, denn Andreas Daiti hatte Anfang 2009 einen Ruf als Assistant Professor of Philosophy an das renommierte Boston College erhalten. Eine Rückkehr nach Freiburg gab es gleichwohl noch einmal, als er im Sommersemester 2014 mein von der DFG bewilligtes Forschungssemester hier nutzte, um mich hier zu vertreten, und das war für uns beide, glaube ich, eine große Freude, und ich glaube, für den einen oder anderen unter Ihnen, die heute hier sind, werden sich da noch erinnern. Es ist ja erst 2 Jahre her, aber immerhin in 2 Jahren passiert auch viel. Dass Andreas Daiti von Freiburg aus so nahtlos dann mit einem Stipendium der Alexander von Humboldt Stiftung ans Kölner Husserl-Archiv wechselte, bedeutete damals, dass er für weitere 2 Jahre hier forschen würde, also in Deutschland forschen würde, und darf sozusagen als glückliche Fügung für ihn, aber auch für die deutsche Phänomenologie gesehen werden, da Herr Daiti von hier aus in den letzten Jahren wichtige Impulse lieferte, nicht nur für die Husserl-Forschung, das selbstverständlich auch, aber ebenso auch für die Erforschung des Neukantianismus wie der klassischen Lebensphilosophie. Stellvertretend nenne ich dafür als Ergebnis nur das 2014 bei Cambridge University Press erschienene Buch Nature, Spirit and Life. Es geht um die transzendentale Phänomenologie Husserls. Seit Januar 2015 ist Herr Daiti am Boston College Associate Professor, was heißt, dass die Tenure-Option eingelöst wurde, und die Anerkennung einer, und das bedeutet natürlich eine große Anerkennung seiner akademischen Lehr- und Forschungsleistungen, die zusätzlich diese Anerkennung unterstrichen wurde, dass Andreas Daiti bald darauf einen Ruf auf die Nachfolge von Robert Sokolowski an die Catholic University of America in Washington erhalten hat. Diesen Ruf hat Andreas Daiti abgelehnt. Nicht abgelehnt hat er, das ist gerade mal erst her, einen Ruf auf einen Lehrstuhl, auf eine Forschungsprofessur an die Universität Parma, und das bedeutet, dass wenn er ab 2017 dann in Parma die Phänologie stärkt, das ist die erste Forschungsprofessur in Italien, die für Phänologie eingerichtet worden ist. Wenn er also dort ist, werden unsere Verbindungen wieder enger werden können, da dort auch in Italien wirklich ein phänologisches Nest ist, und das heißt, die Verbindungen zu Köln, zu Freiburg, zu Löwen werden dann nochmal eine ganz andere Qualität wieder annehmen können, ohne dass sie deshalb nach Boston abreisen werden. Ich bin sehr glücklich, dass du unsere Einladung nach Freiburg angenommen hast, und heiße dich nochmal in unser aller Namen herzlich willkommen und möchte dich jetzt um deinen Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank, lieber Hans Helmut. Es ist immer eine Freude, hier in Freiburg so ein bisschen von meiner Forschung sozusagen präsentieren zu dürfen. Es ist auch immer schön, viele freundliche und bekannte Gesichter im Publikum zu sehen. Ich wollte auch von Anfang an insbesondere Christopher Gutland ganz herzlich danken, der mir mit der Übersetzung von diesem Text geholfen hat. Weil also die Überlegungen, die ich heute Abend vortragen und diskutieren möchte, waren ursprünglich als Grundlage für ein Buchkapitel gedacht. Also ich wurde vor ungefähr einem Jahr eingeladen, das Kapitel über den späten Husserl für ein Handbook of the History of Phenomenology für Oxford University Press eingeladen, also als Beiträge eingeladen. Und ich habe deswegen gedacht, es wäre interessant, nochmal sozusagen zwei ganz klassische Themen und zwei ganz klassische Texte der späten Phänomenologie Husserl neu zu lesen und versuchen, bestimmte Schwierigkeiten auch in diesen Texten, die meines Erachtens bisher nicht so ganz gesehen und irgendwie korrekt ausgelegt worden sind, nochmals aufzugreifen und versuchen, sozusagen mindestens ansatzweise besser oder ausführlicher oder plausibler zu fassen. Okay, also ich lese einfach vor. Meine PowerPoint-Präsentation ist jetzt nichts Pyrotechnisches sozusagen. Es sind wirklich nur die längeren Zitate, auch weil ich muss gestehen, meine PowerPoint-Kenntnisse sind eher begrenzt. Also mehr als das könnte ich auch nicht. Also das sind nur wirklich die Zitate. Okay, also dieser Vortrag bietet eine neuartige Betrachtung von zwei der prominentesten Themen in Husserls später Phänomenologie: vorprädikative Erfahrung und Lebenswelt. Vorprädikative Erfahrung und ihr Verhältnis zu den Prädikationsformen ist das zentrale Thema in Husserls posthum erschienenem Buch Erfahrung und Urteil. Indessen ist die Lebenswelt und ihr Verhältnis zur Welt, wie sie die Naturwissenschaft beschreibt, das zentrale Thema in Husserls Werk Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, einer Zusammenstellung von Schriften aus den 30er Jahren, zum Teil veröffentlicht in der serbischen Zeitschrift Philosophia in den letzten Lebensjahren Husserls. Obwohl beide Themenbereiche sich eindeutig je einem unterschiedlichen Werk zuordnen lassen, wird der fundamentale Unterschied zwischen den beiden Projekten in Erfahrung und Urteil und der Krisis oftmals übersehen. Dies überrascht kaum, setzt doch die Einleitung von Erfahrung und Urteil den Rückgang zur vorprädikativen Erfahrung gleich mit dem Rückgang zur vorwissenschaftlichen Lebenswelt in der Krisis. Ich werde hingegen argumentieren, dass dies weder Husserls Ansicht ist noch sein kann. Also diese Gleichstellung von vorprädikative Sphäre und Lebenswelt. Als erster Schritt hierfür ist wichtig zu wissen, der Verfasser der Einleitung zu Erfahrung und Urteil ist nicht Husserl, sondern Ludwig Landgrebe. Während nachgewiesen ist, dass der Haupttext von Erfahrung und Urteil fast ausschließlich aus Schriften von Husserls nicht veröffentlichten Manuskripten stammt, bestätigte der Briefwechsel zwischen Landgrebe und Husserls Frau Malvine die Hypothese, dass die Einleitung ausschließlich Landgrebes Werk ist. Über diese philologische Beweislage hinaus gibt es jedoch auch einen rein philosophischen Grund, warum die Gleichsetzung von vorprädikativer Erfahrung mit der Lebenswelt nicht Husserls Sicht sein kann. Der Begriff der Lebenswelt wird in der Krisis als ein Kontrastbegriff eingeführt, den Husserl der idealisierten Welt der Naturwissenschaften gegenüberstellt. Der Rückgang von der idealisierten Welt der Naturwissenschaft zur vorwissenschaftlichen Lebenswelt ist somit eine Gegenbewegung zur naturwissenschaftlichen Idealisierung. Im Gegensatz dazu wird die vorprädikative Erfahrung in Erfahrung und Urteil als ein Sammelbegriff für alle basalen, niedrigstufigen synthetischen Strukturen der Wahrnehmungserfahrung eingeführt, die bei den komplexeren, hochstufigen synthetischen Strukturen im prädikativen Urteilen vorausgesetzt sind. Der Rückgang von prädikativen Urteilen zu vorprädikativer Erfahrung ist somit ein Versuch aufzuzeigen, wie wir überhaupt vor- und unabhängig von naturwissenschaftlichen Erwägungen über alltägliche Angelegenheiten in der Welt bedeutsam sprechen können. Der Kontrast zwischen vorprädikativer Erfahrung und prädikativen Urteilen ist somit dem, was in der Krisis Lebenswelt heißt, gänzlich immanent. Die Fundierung von prädikativen Formen in perzeptiven und protoperzeptiven Erfahrungen ist dagegen eine Voraussetzung für die phänomenologische Klärung und Kritik der Idealisierungsverfahren in den Naturwissenschaften. Also zusammengefasst argumentiere ich, dass Landgredes Einleitung zu erfahrenen Urteilen den Rückgang von prädikativen Urteilen zur vorprädikativen Erfahrung zusammenwirft mit dem Rückgang von der idealisierten Welt der Naturwissenschaften zur Lebenswelt, womit er den Unterschied zwischen den beiden abweichenden Projekten in Husserls später Phänomenologie verwischt. Zieht man die zentrale Rolle in Betracht, die die Einleitung zu Erfahrung und Urteil bei der Rezeption von Husserls später Phänomenologie spielte, vor allem, muss ich sagen, im englischsprachigen Raum, so ist die Berichtigung dieses Fehlers von fundamentaler Bedeutung für ein korrektes Verständnis von Husserls Denken. Zudem bietet die gehörige Unterscheidung der beiden Projekte die Möglichkeit, ihre Wechselbeziehung stimmig neu auszurichten. Die Klärung des Übergangs von basalen Formen vorprädikativer Erfahrung zu den prädikativen Urteilsformen ist gänzlich vorausgesetzt im Projekt, das die Krisis entwickelt. Der Vortrag ist wie folgt strukturiert. Der erste Teil untersucht Landgredes Einleitung zu erfahrenen Urteil und kritisiert die Gleichsetzung von vorprädikativer Erfahrung mit Lebenswelt. Der zweite Teil betrachtet den Ansatz in Erfahrung und Urteil eigenständig als der Rückgang von prädikativen Urteilen zur vorprädikativen Erfahrung. Der dritte Abschnitt betrachtet den Ansatz in der Krisis eigenständig als die Gegenbewegung zur naturwissenschaftlichen Idealisierung. Der Schluss rekapituliert kurz die vorgeschlagene Interpretation und wirft einen kurzen Ausblick. Okay, also erster Teil, Landgredes Einleitung zu Erfahrung und Urteil. Am 22. Juni 1938, nachdem sie die Druckfahnen des Typoskripts von Erfahrung und Urteil nur wenige Wochen nach Husserls Tod erhalten hatte, schrieb Malvine Husserl zurück an Ludwig Landgrebe, Zitat: Auf den ersten Blick vermisse ich Ihren Namen am Schluss der Einleitung. Es scheint mir unerlässlich, dass sowohl da wie im Inhaltsverzeichnis angeführt ist, entweder der Herausgeber oder der volle Name. Zitat Ende. Grob 10 Jahre zuvor wurde Husserls später Assistent Landgrebe damit betraut, ein Buchmanuskript mit dem vorläufigen Titel »Logische Studien« zusammenzustellen. Landgrebe sollte auf Manuskripte und Vorlesungsnotizen aus den späten 10er und den frühen 20er Jahren zurückgreifen, die relevantesten Passagen auswählen und sie zu einem kohärenten Ganzen verweben. Der erste Entwurf dessen, was schließlich Erfahrung und Urteil wurde, war Ende 1928 fertig, aber als Husserl sich an die Einleitung machte, kam dabei ein komplettes neues Buch zustande, nämlich die formale und transzendentale Logik. Also formale und transzendentale Logik begann quasi als Einleitung zu diesen logischen Studien, die gegen Ende des Jahres 1929 veröffentlicht wurde. Die Erscheinung von formal und transzendentale Logik machte eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs der logischen Studien nötig, teils um Wiederholungen zu vermeiden, teils weil die Analysen in formal und transzendentale Logik neue Problemhorizonte eröffnet hatten. Landgrebe erarbeitete daher einen zweiten Entwurf, den Husserl las und kommentierte. Wie es immer geschah, wurde er jedoch durch andere Vorhaben abgelenkt, wie etwa die kartesianischen Meditationen, und legte die logischen Studien beiseite. Erst 1937 schafften es Husserl und Landgrebe zusammenzukommen und sich auf eine endgültige Version des Manuskripts zu einigen. Der einzige Teil des Manuskripts, bei dem die beiden sich nicht einig wurden, war just die Einleitung. Husserl wollte, dass sie lediglich eine kurze Zusammenfassung von formale und transzendentale Logik bot. Einfaches Unterfangen übrigens. Während Landgrebe eindeutig ein ehrgeizigeres Projekt im Sinne hatte. Laut ihm sollte die Einleitung einen Überblick über Husserls späte Phänomenologie als Ganze bieten. Trotz Landgrebes Versicherung, die Einleitung sei, Zitat, mit Husserl selbst noch durchgesprochen und von ihm in seinem wesentlichen Gehalt und Gedankengang gebilligt worden, Zitat Ende, sollte uns Malvines Anweisung, er solle seinen Namen darunter setzen, misstrauisch machen. Die Einleitung, die in den Druck ging, war Landgrebes ehrgeiziger Gesamtüberblick anstatt Husserls gewünschter Zusammenfassung. Dies bestätigt sich auch in Landgrebes eigener Bemerkung im Vorwort des Herausgebers, die Einleitung sei, Zitat, teils freie Wiedergabe von Gedanken aus Husserls letzter veröffentlichter Schrift Die Krisis und aus der formalen und transzendentalen Logik, Zitat Ende, anstatt nur aus formalen und transzendentalen Logik, wie Husserl es gewollt hätte. Nun, es ist dabei nichts auszusetzen an Landgrebes Absicht, die Leserschaft in Husserls späte Phänomenologie als Ganze anzuführen. Auch seine Entscheidung, Husserls Ideen nicht als seine eigenen auszugeben, indem er seinen Namen wegließ, ist ehrwürdig. Dennoch erzielt die Einleitung zur Erfahrung im Urteil bestenfalls durchwachsene Ergebnisse. Einige Abschnitte sind sehr erfolgreich darin, schwierige Ideen in wenigen Federstrichen zu umreißen. Insgesamt ist es ein lesbarer Text. Aber was sollen wir aus Aussagen machen wie der folgenden? Seit Aristoteles gilt es als feststehend, dass das Grundschema des Urteils, das kopulative Urteil, das auf die Grundform S ist P zu bringende ist, Zitat Ende. Nachdem er unter Brentano studierte und ausgiebig Lotze und Frege las, hätte sich Husserl niemals mit einer Aussage blamiert, die kaum Vertrautheit mit den Entwicklungen der Logik im 19. Jahrhundert verrät. Spätestens seit Lotzes Logik, aber noch einschlägiger durch Brentanos Psychologie vom empirischen Standpunkt und Freges Begriffsschrift, wurden kopulative Urteile, also S ist P, nicht weiter als Grundform angesehen und wurden ersetzt entweder durch impersonale Urteile bei Lotze, Existenzialurteile, SP ist bei Brentano, oder durch die berühmte Funktionsargumentauffassung der Sätze bei Frege. Was ist ferner mit Landgrebes Versuch, von der formallogischen Forderung eines kategorial ungeformten Etwas überhaupt auf den Vorrang individueller Gegenstände als den ursprünglichen Substraten von Urteilen zu schließen? Nichts liegt Husserls scharfer Trennung zwischen der formalen Region der Gegenstände überhaupt und der materialen Region bzw. den materialen Regionen im Plural der konkreten Individuen ferner. Während Individuum tatsächlich ein formal-ontologischer Begriff ist, handelt es sich bei der Tatsache, dass die kategorial ungeformten letzten Substrate, die vom formallogischen Gesichtspunkt vorausgesetzt werden, individuelle Objekte sein müssen, nicht um eine logische Anforderung. Es ist ein Faktum unserer Welt, das nicht auf logische Anforderungen reduziert werden kann. Also das mag irgendwie sehr technisch und komplex klingen, die Idee ist, Landgrebe versucht zu sagen, wenn wir uns die formale Logik anschauen, wir wissen, es gibt sozusagen kategorial geformte Gebilde, wie zum Beispiel komplexe Urteile mit Negation oder disjunktive Urteile oder was auch immer. Diese komplexe kategorial geformte Gebilde müssen irgendwie notwendigerweise auf irgendwelche letzte Substrate zurückgeführt werden, die noch nicht kategorial geformt sind. Das ist ein ziemlich einfacher Gedanke. Das findet man übrigens schon bei Scotus und also ein alter Gedanke. Langrede sagte, und deswegen müssen diese kategorial ungeformten Substrate, die von der Formallogik gefordert werden, individuelle Gegenstände sein. Das ist eben, glaube ich, ganz sozusagen unplausibel oder das ist nicht sozusagen logisch gefordert, diese kategorial ungeformte letzte Substrate vom Standpunkt der formalen Logik könnten auch sozusagen freischwebende Eigenschaften sein. Die Tatsache, dass es in unserer Welt individuelle Gegenstände sind, ist eben ein Faktum. Es ist nicht etwas, das wir von der formalen logischen Forderung einfach herleiten können. Und das macht aber Landgrebe und ich glaube, das ist wirklich sehr unhusserisch sozusagen. Okay, also diese und andere Passagen aus der Einleitung zur Erfahrung und Urteil erregen bereits berechtigte Zweifel an Landgrebes Beherrschung der betroffenen schwierigen Themenbereiche. Die Behauptung, die für das Kernanliegen dieses Vortrags die problematischste ist, findet sich jedoch am Anfang von Paragraphen 12. Dort schreibt Langrebe, diese Andeutungen müssen genügen, um den Sinn des Rückgangs von der prädikativen Evidenz auf die vorprädikative gegenständliche Evidenz, der ein Rückgang auf die Evidenz der lebensweltlichen Erfahrung ist, zu verstehen. Zitat Ende. Die Wendung gegenständliche Evidenz wird in Paragraphen 6 eingeführt, um die Gegebenheitsweise individueller Gegenstände in der Wahrnehmung noch vor aller Urteilsaktivität zu bezeichnen. In den folgenden Paragraphen führt Langrebe weiter aus, wie die selbstverständliche Gegebenheit individueller Gegenstände in der selbstverständlichen Vorgegebenheit der Welt als dem umgreifenden Horizont jeder Wahrnehmungserfahrung verwurzelt ist. In diesem Rahmen führt Langrebe den Ausdruck Lebenswelt ein und gibt an, die Welt der vorprädikativen Erfahrung decke sich mit der Lebenswelt, das heißt, Zitat, die Welt, in der wir immer schon leben und die Boden die Boden für alle Erkenntnisleistung abgibt und für alle wissenschaftliche Bestimmung. Macht es aber überhaupt Sinn, die Welt, in der wir immer schon leben, als vorprädikative Welt zu bestimmen? Langrebe selbst scheint unsicher. Auf der folgenden Seite schreibt er, Zitat, die Welt, in der wir leben und in der wir uns erkennend, urteilend betätigen, ist uns ja immer schon vorgegeben als durchsetzt mit dem Niederschlag logischer Leistungen. Zitat Ende. Diese Aussage ist aber verwirrend. Ja? Wie kann die Lebenswelt zugleich vorprädikativ und durchsetzt mit dem Niederschlag logischer Leistungen sein? Also wie gehen diese beiden Bestimmungen zusammen? Man könnte Langrebes Beschreibung der Lebenswelt in der Einleitung zu Erfahrung und Urteil als einen glatten Widerspruch verwerfen, wäre sie nur nicht so einflussreich für die Rezeption von Husserls später Phänomenologie gewesen. So erkennt beispielsweise David Carr den, Zitat, eigentümlichen Status dieses Texts, Zitat Ende, hinsichtlich der Autorschaft an, widmet der Einleitung zu Erfahrung und Urteil aber ein ganzes Kapitel in seiner einschlägigen Studie Phenomenology and the Problem of History. Das ist ein Buch, das die Forschung vor allem eben im anglophonen Raum sehr geprägt hat. Dies führt David Carr dazu, eine unauflösliche Spannung zu diagnostizieren zwischen Husserls Beschreibung der Lebenswelt als gleichermaßen wahrnehmungsmäßig, das bedeutet nach Carr vorprädikativ im Sinne von vorsprachlich und kulturell, was nach David Carr bedeutet, sie enthalte Gebilde, deren Gegebenheit wesentlich Sprache voraussetzt. Bei Husserls Nachfolgern findet man anschließend häufig Beschreibungen der Lebenswelt als vorprädikativ, vorkategorial oder sogar vorsprachlich. Ich habe hier eine kleine schwarze Liste von sozusagen Leuten, die diese Wendungen gebraucht haben. Also David Carr, Sebohm, Yuasa, Enzo Paci, in jüngerer Vergangenheit Langrebes direkter Schüler Blumenberg und wenn auch nur nebenbei Zahavi. Okay, so überrascht es kaum, wenn daher einige Kommentatoren Husserl eine Art, Zitat, erkenntnistheoretischen Rousseauismus, Zitat Ende, zuschreiben. Die Wendung ist von Ferdinand Fellmann. Den Traum eines Urzustands des in der Welt Weilens vor aller Sprache, Kultur und Wissenschaft. Also geht man aber zurück zu Langrebes Einleitung, so wird man jedoch folgende grundlegende Frage aufwerfen müssen. Warum überhaupt das Problem der Welt einführen? Macht es Husserls Vorhaben, die Strukturen der Prädikation auf vorprädikative Erfahrungen zurückzuführen, zwingend erforderlich, den Begriff der Welt einzuführen, speziell der Lebenswelt im Gegensatz zur idealisierten Welt der Naturwissenschaft? Langrebes Bemerkung, die selbstverständliche Gegebenheit individueller Gegenstände wurzele in der selbstverständlichen Vorgegebenheit der Welt, ist gewiss korrekt. Aber welche Rolle soll dieser Hinweis in der dortigen Argumentation spielen? Obwohl er dies nirgendwo expliziert, scheint sich Landgrebes Argument um den Gedanken zu drehen, dass wir als gebildete Westler in einer Welt leben, die durchweg bestimmt ist durch die Idealisierungen der Naturwissenschaften. Auch dies ist sicher richtig, aber hat es eine direkte Auswirkung auf den Problembereich prädikativer Formen und vorprädikativer Erfahrung? Landgrebe zufolge schon. Zitat: So macht jede Rückbesinnung auf die reine Erfahrung bei der bereits idealisierten Natur Halt, und das Gleiche gilt für den Logiker, wenn er einmal nach den Erfahrungsgrundlagen des Erkennens fragt. So sieht auch der Logiker immer den Sinn der Erkenntnisleistungen in der Erreichung dieses an sich, der objektiven Erkenntnis, ihr Ziel in der Bestimmung des Seienden für jedermann und ein für allemal. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wenn wir die Objekte und Bezüge, denen wir im logischen Denken begegnen, zurückverfolgen wollen zur vorprädikativen Erfahrung, müssen wir beachten, dass in einer von der Naturwissenschaft dominierten Welt das, was wir für unsere Erfahrung halten, bereits überdeckt ist mit allerlei Idealisierungen. Hingegen, wenn wir unter dem Logiker eine Person verstehen, die mit formalisierten logischen Variablen und Relationen wie S ist P oder nicht P oder A well B, die nicht ausschließende Disjunktion und so weiter arbeitet, dann ist überhaupt nicht klar, würde ich sagen, warum Logiker die Objekte oder Relationen, für die ihre Variablen stehen, als idealisiert im Sinne der Naturwissenschaften verstehen sollten. Also erstens existierte eine formalisierte logische Sprache bereits bevor der Entstehung der modernen Naturwissenschaft. Mittelalterliche Logik-Lehrbücher verwenden bereits grundlegende Formalnotationen, um beispielsweise unterschiedliche Arten von Syllogismen zu bezeichnen. Der Zusammenhang, also der berühmte Barbara und so weiter, also das sind sehr sozusagen elementare formallogische Notationen, aber dennoch Ansätze von formalen Notationen, also wo eben der Gedanke von Variablen irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Okay, der Zusammenhang von formalisierter logischer Sprache und in der Erfahrung angetroffenen Objekten ist also de facto unabhängig vom Zusammenhang in der Erfahrung gegebener Objekte und naturwissenschaftlichen Idealisierungen. Ja? Zweitens, selbst wenn wir heute in einer Welt leben, in der die Naturwissenschaft die interpretatorische Oberhand hat, ist es schlichtweg nicht wahr, würde ich sagen, dass die Prädikationsformen, die wir in der Alltagssprache verwenden und die die Logik kategorisiert, sich unweigerlich auf idealisierte Gegenstände beziehen. Wenn ich beim Verlassen des Hauses meiner Frau sage, dass die Autoschlüssel auf dem Küchentisch liegen, bezieht sich die prädikative Form S ist P, die mein Urteil ausdrückt, nicht auf idealisierte naturwissenschaftliche Gegenstände, sondern einfach auf den Schlüssel und den Tisch, die wir beide in der Wahrnehmung direkt erfahren. Freilich, in einer kulturellen Welt, die von naturwissenschaftlichen Ergebnissen tiefgehend geprägt ist, könnte ich bei einigem Nachdenken versucht sein, meine Wahrnehmungserfahrung abzuwerten und mir zu sagen, in Wahrheit gäbe es keine Autoschlüssel, Tische und Ehefrauen, sondern nur Anhäufungen subatomarer Partikel und so weiter. Aus Husserls Warte ist diese Tendenz in der Tat problematisch, weil es unser menschliches Selbstverständnis und sogar unser Verständnis der Naturwissenschaft gefährdet. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, brauchen wir eine Rückbesinnung auf die Lebenswelt, die Welt der Autos, Schlüssel und Ehefrauen, und eine Anerkennung ihres grundlegenden Beitrags gegenüber der idealisierten Welt subatomarer Partikel. Aber dieses Problem ist anders gelagert als dasjenige, wie die prädikative Struktur S ist P meine Wahrnehmungserfahrung, dass sich die Schlüssel auf dem Tisch befinden, berechtigterweise ausdrücken kann. Diese beiden Probleme in einen gemeinsamen Topf zu werfen, ist nicht hilfreich, wenn wir versuchen, sie als Probleme zu verstehen und den Wert von Husserls Lösungsvorschlägen abzuwägen. Okay, zweiter Teil, der Rückgang zur vorprädikativen Erfahrung in Erfahrung-Urteil. Erfahrung-Urteil bietet die umfassendste Darstellung von Husserls sogenannter genetischer Phänomenologie. Wie Dieter Lohmer unlängst behauptete, liegt der Hauptunterschied von Husserls frühem phänomenologischen Ansatz, also grob von den logischen Untersuchungen bis zu den Ideen 1, und seiner späteren genetischen Phänomenologie darin, dass, Zitat, genetische Analysen die erfahrungsmäßige Geschichte unserer Akte untersuchen, Zitat Ende, während die frühe sogenannte statische Phänomenologie sich auf die wesentlichen Merkmale, Zitat, einfacher, einzelner oder komplexer Akte konzentriert, Zitat Ende. In diesem Zusammenhang verweist Geschichte nicht auf die biografischen Werdegänge dieses oder jenes menschlichen Subjekts, sondern die erfahrungsmäßigen Dynamiken, die die Entfaltung eines subjektiven Lebens als solchem regeln. Ein klassisches Beispiel für statische phänomenologische Analysen ist die Unterscheidung zwischen Wahrnehmungsgegebenheit und Urteil in den Paragraphen 27 bis 29 in der fünften logischen Untersuchung, wo Husserl erarbeitet, dass schlichte Wahrnehmung und Urteil sich hinsichtlich ihrer Aktmaterie unterscheiden, anstatt lediglich ihrer Aktqualität. Ein weiteres Beispiel ist die Unterscheidung in den Paragraphen 35 bis 37 der Ideen 1 zwischen einem intentionalen Akt im weitesten Sinne und einem Cogito als einem intentionalen Akt, der mit expliziter Aufmerksamkeit vollzogen wird. Im Vergleich dazu fragte die genetische Phänomenologie nicht danach, wie schlichte Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Urteile sich hinsichtlich ihrer wesentlichen Struktur unterscheiden, sondern ob und wie genau Akte dieser drei unterschiedlichen Klassen strukturell im konkreten Leben eines erfahrenen Subjekts verbunden sind. Beispielsweise bietet in den Paragraphen 16 bis 19 von Erfahrung und Urteil sorgfältigste Analysen, wie ein Subjekt, das Ego, durch sinnliche Abgehobenheiten, die im Wahrnehmungshintergrund des Subjekts hervortreten, affiziert wird. Das Auftreten zum Beispiel eines plötzlichen Geräuschs in unserem akustischen Feld erweckt beispielsweise eine Tendenz in uns, ihm Aufmerksamkeit zuzuwenden. Gibt das Ego nach und folgt der Tendenz, wobei es seine Aufmerksamkeit explizit dem Geräusch zuwendet, verwandelt sich die Hintergrunderfahrung in ein Cogito. Daher erklärt Husserl, Zitat, so ist jedes Cogito, jeder spezifische Ich-Akt, ein vom Ich her vollzogenes Streben, das seine verschiedenen Formen der Auswirkung hat, Zitat Ende. Das interessegeleitete Streben, das sich aus dem Akt der Aufmerksamkeitszuwendung zu einer sinnlichen Abhebung ergibt, eröffnet eine teleologische Dynamik im Bewusstsein. Wenn sich diese Dynamik ungehindert entfaltet, wird das Subjekt, das sich einer sinnlichen Abhebung zuwendet und dabei ein Cogito vollführt, motiviert, die inneren Momente der sinnlichen Abhebung zu explizieren. In unserem Beispiel Lautstärke, Dauer, Intensität, Tonhöhe und so weiter. Schließlich mag es ein vollständiges prädikatives Urteil ausdrücken, zum Beispiel es war ein Unfall und so weiter. Mit dieser genetischen Analyse hat Husserl daher die Unterscheidung zwischen Cogito und Hintergrunderfahrung, die in den zuvor genannten Abschnitten in den Ideen 1 entwickelt wird, mit einer tragfähigen Theorie darüber ergänzt, wie eine Erfahrung im Wahrnehmungshintergrund sich in ein Cogito verwandeln kann. Zudem hat er in einem Forschungsmanuskript die These vertreten, dass, Zitat, wenn das Interesse am Sein und So-Sein, das sich durch einen Akt expliziten, aufmerksamen Zuwendens eröffnet, ohne Hindernisse sich auswirkend entfaltet, es geradewegs hinaufführt in prädikatives Urteilen und Theoretisieren. Also Hintergrundwahrnehmung, Cogito, also von Aufmerksamkeit begleitete Wahrnehmung und Urteil, sind somit teleologisch verknüpft. Demgemäß sehen wir diese drei Akttypen in einer genetischen Beziehung verbunden. Die in der Zuwendung zum Objekt inhärente Tendenz erzeugt anschließenden Akte der expliziten Wahrnehmung und des Urteils bzw. bringt sie zustande. Die genetische Perspektive ist besonders fruchtbar für Husserls Vorhaben, die formalisierten Strukturen der Logik in der vorprädikativen Erfahrung zu begründen. Die formalisierte Struktur von kategorialen, das heißt kopulativen Urteilen lautet, wie bekannt, FSP. Kategoriale Urteile sind demnach eine Form der Synthesis, in der ein Subjektbegriff durch die Kopula synthetisch auf einen Prädikatbegriff bezogen wird. Wie ist es möglich, dass eine derart abstrakte Form von Synthesis, die von solch abstrakte Arten von Entitäten, also Begriffe, enthält, auf die Welt Bezug hat? Das ist Husserls Frage. Mit anderen Worten, wie ist sie in der Lage, Sachverhalten bedeutsam Ausdruck zu verleihen, die in der Wahrnehmung gegeben sind? Kantianer würden vermutlich antworten, dass die Urteilsstrukturen bereits schon beim Wahrnehmungsvorgang beteiligt sind, dass sie bedeutsam strukturierte Wahrnehmungen überhaupt möglich machen. Diese Art zu antworten ist aber unhaltbar für Phänomenologen. Wir haben keinerlei Erfahrung davon, Urteile oder Begriffe bei der schlichten Wahrnehmung eines Gegenstands zugrunde zu legen. Gewiss, wir können ein Wahrnehmungsurteil äußern, während wir den Gegenstand sehen, aber wir urteilen nicht ständig. Kantianer könnten natürlich antworten, wenn man sage, Begriffe und Urteilsformen sind bei der Wahrnehmung beteiligt, sage man damit nicht, man urteile ständig. Sie könnten zurückgreifen auf die Idee, es sei etwas anderes, gewisse Vermögen zu haben, verglichen damit, sie auch wirklich zu verwenden oder ansonsten die Idee vertreten, es sei eine stillschweigende oder unbemerkte Beteiligung der Urteilsarten und Begriffe der Wahrnehmungserfahrung oder sowas. Also für Phänomenologen sind auch dies Fehlstarts. Die Berufung auf versteckte Fähigkeiten oder Vermögen der menschlichen Seele, ganz zu schweigen von der Berufung auf unbewusste, der Erfahrung unzugänglichen Prozesse, verletzt das normative Prinzip der phänomenologischen Deskription, anschauliche Gegebenheit in unmittelbarer Erfahrung. Husserls Strategie ist anders. Er möchte zeigen, dass die prädikative Synthesis, die bei S ist P am Werk ist, ihren Ursprung in basaleren, niedrigstufigen Arten von Wahrnehmungssynthesen hat, die synthetische Formen wie S ist P gleichsam vorzeichnen. Diese niedrigstufige Wahrnehmungssynthese heißt bei Husserl explikative Synthesis und sie regelt die Aktivität des explizierenden Betrachtens. Explizierendes Betrachten besteht in der Erkundung des Innenhorizonts des Gegenstands, das heißt in der Erfassung der Eigenschaften und Bestimmungen des Gegenstands, während man ein vorrangiges Interesse am Gegenstand als solchem beibehält. Husserl beschreibt die Aktivität der explikativen Betrachtung wie folgt. Längeres Zitat. Nehmen wir einen Gegenstand S genannt und die inneren Bestimmungen Alpha, Beta und so weiter. So liefert der von dem Interesse an S hervorgetriebene Prozess nicht einfach die Folge Erfassung S, Erfassung Alpha, Erfassung Beta und so weiter, als ob die eine und die andere Erfassung miteinander nichts zu tun hätten, als ob ein Wechsel der Themata erfolgte. Es ist also nicht so, wie wenn wir nach dem Erlahmen des Erkenntnisinteresses an einem Gegenstand nach seiner Überwältigung durch das Interesse an einem zweiten und dann wieder an einem dritten Gegenstand uns diesen zuwenden, die sich durch entsprechend kräftige Affektion wie Aufmerksamkeit erzwungen haben. Vielmehr, in dem ganzen Prozess von Einzelakten, die von der Erfassung S zu den Erfassungen Alpha, Beta etc. führen, lernen wir es kennen. Der Prozess ist eine entfaltende Betrachtung, eine Einheit gegliederter Betrachtung. Durch den ganzen Prozess behält das S den Charakter des Themas und indem wir schrittweise, Moment für Moment, Teil für Teil in den Griff bekommen, ist es nichts für sich, sondern etwas vom Gegenstande es, etwas aus und in ihm. Zitat Ende. Bei dieser Bewusstseinsweise ist eine einzigartige Deckungseinheit am Werk, in der die Eigenschaften Alpha, Beta und so weiter nicht als Einheiten für sich erfasst werden. Stattdessen werden sie erfasst als impartielle Übereinstimmung mit just dem Gegenstand S, dem sie innewohnen. Diese Deckungseinheit formt so die begriffliche Synthese zweier unterschiedlicher Gegebenheiten vor, die in einem prädikativen Urteil derart erscheinen, dass die Eigenschaft Alpha dem Subjekt S zugeschrieben wird. Am wichtigsten am Prozess der explikativen Betrachtung ist, Zitat, das unbestimmte Thema S wird in der Entfaltung zum Substrat der hervorgetretenen Eigenheiten und sie selbst konstituieren sich in ihr als seine Bestimmungen. Zitat Ende. Will man daher ein S mit einem P in einem prädikativen Urteil verbinden, ist dabei das Bewusstsein von S als dem einheitlichen Objektsubstrat mit einer Vielzahl von P-Bestimmungen durchweg vorausgesetzt. Diese Art Bewusstsein ist nicht durch prädikative Urteile hervorgebracht. Es ist ein Ergebnis der Aktivität des explikativen Betrachtens. Aus diesem Grund kann Husserl behaupten, Zitat, wir stehen damit an der Ursprungsstelle der ersten der sogenannten logischen Kategorien. Und alle in prädikativen Urteilen auftretenden Kategorien und kategorialen Formen bauen sich auf die vorprädikativen Synthesen und haben in ihnen ihren Ursprung. Zitat Ende. Also das Begriffspaar Vollform-Vorform ist der grundlegende rote Faden des Ansatzes, der in Erfahrung-Urteil durchgeführt wird. Das Muster der oben vorgestellten Analyse hinsichtlich explikativer Betrachtung und kategorialem Urteil ist durchgängig in Erfahrung-Urteil zu finden. Beispielsweise ist § 21 dem Ursprung der Negation in der vorprädikativen Erfahrung der Enttäuschung gewidmet. Wenn während des Verlaufs einer Erkundung eines Gegenstands in der Wahrnehmung einige unserer Erwartungen hinsichtlich der Eigenschaften, die er wohl zeigen wird, enttäuscht werden, vollzieht sich eine rückwärtige Modifikation des Sinnes. Diese Modifikation ist eine solche, in der der Sinn, der vormals auf den Gegenstand übertragen wurde, durchgestrichen wird. Rückwärtige Durchstreichung eines erwarteten Sinnes ist demnach der vorprädikative Ursprung der logischen Negation. So dass Husserl schreiben kann, Zitat, es zeigt sich also, dass Negation nicht erst Sache des prädikativen Urteilens ist, sondern dass sie in ihren Urgestalt bereits in der vorprädikativen Sphäre der rezeptiven Erfahrung auftritt. Darüber hinaus bietet das Zurückverfolgen der logischen Negation bis zur rückwärtigen Durchstreichung angesichts von Enttäuschung ein Mittel, um zu der umstrittenen Frage der korrekten Auslegung der Negation in Urteilen Stellung zu nehmen. Bejahung und Negation, also es gibt ja in der Geschichte der Philosophie eine lange Kontroverse, also wohin gehört genau die Negation? Wenn wir sagen, S ist nicht B, also woran haftet quasi das nicht? Okay. Manche sagen zum Beispiel Hobbes und so, das haftet eigentlich an den Prädikatbegriff. Manche sagen, es haftet an die Copula. Manche sagen, ja, an das Gesamturteil. Husserl hat sozusagen eine originelle Position vertreten. Also Bejahung und Negation sind nicht gleichgestellt, sondern Negation ist eine abgeleitete Form, das heißt eine negative Haltung zu einer ursprünglich bejahenden Einschätzung. So zum Beispiel Dominique Pradel hat neulich in einem schönen Aufsatz argumentiert, er sagt, folglich bleibt die ursprüngliche Struktur der bejahenden prädikative Form S ist B, während die negative Abwandlung davon die abgeleitete Form ist S nicht ist B. Also für Husserl haftet quasi die Negation an das ganze Paket ist P. was modifiziert wird oder negiert wird, ist die Setzung des P als Eigenschaft von S. Also interessanterweise nicht nur, haftet die Negation nicht nur an eine der Elemente in dem kopulativen Urteil, sondern eben an diese zweistellige Relation zwischen Copula und Prädikatbegriff. Okay. Ein weiteres Beispiel des gleichen Analyseverfahrens ist das Kapitel über Typen und empirische Allgemeinheiten, ganz am Ende von Erfahrung und Urteil. Husserl zeigte, dass der Ursprung von Begriffen als idealen Gegenständen, die in allgemeinen Urteilen, zum Beispiel Katzen sind Säugetiere, beteiligt sind, in der Konstitution empirischer Typen gefunden werden kann. Dabei handelt es sich um niedrigstufige, formbare Bündel von Erwartungen, die auf der vorherigen Erfahrung zahlreicher Arten von Gegenständen beruhen. Typen leiten unsere Begegnungen mit neuen Gegenständen und steuern unsere Versuche, durch Analogie mit dem für uns Bekannten ein Verständnis für das uns Unbekannte zu gewinnen. Anders als Begriffe haben Typen keine feste Intention und keine unbegrenzte Extension. Der Typus Katze eines Subjekts gründet sich auf die begrenzte Anzahl Katzen, die dieses Subjekt wirklich erfahren hat. Und es trägt eine Reihe von Erwartungen an die Welt heran, was berechtigt als Katze gelten kann. Nur durch einen Einstellungswechsel von den tatsächlichen Fällen des Typus zu dem idealen Etwas, das in allen Fällen als identisches auftaucht, bilden wir allererst Begriffe als neue Arten von Gegenständen, die anders als Typen uns erlauben, im Modus des Überhaupt zu urteilen. Also dies sind nur Skizzen von Husserls Analysen in Erfahrung und Urteil, aber sie genügen, glaube ich, das Analyseverfahren, das in dem Buch zugrunde liegt, zu erkennen. Von den logischen, prädikativen Vollform zurück zur wahrnehmungsmäßigen, vorprädikativen Vorform. Entscheidend ist schon die Idee einer basalen Struktur, die die volle logische Struktur vorzeichnet und der Rückgang, der in den Analysen vollführt wird, beinhalten einen aufschlussreichen Gesichtspunkt auf die Natur der Vorwärtsbewegung von der vorprädikativen Vorform zu der logischen Vollform. Also wenn die basale Form die volle logische Form vorzeichnen soll, dann muss eine Art Isomorphismus zwischen den beiden gelten. Daher muss der Übergang von der vorprädikativen zur prädikativen Form den Isomorphismus sozusagen bewahren. Aus diesem Grund beschreibt Husserl den Übergang von der explikativen Betrachtung zum prädikativen Urteilen als eine Art wiederholendes Durchlaufen der vorprädikativen Synthese einer partialen Deckung, die oben beschrieben wurde. Wenn wir urteilen, sind wir geleitet von einem aktiven Interesse daran, den Sinneszuwachs von S durch die Explikation von P zu erfassen. Wenn die explikative Betrachtung die Einheit SP passiv konstituiert, dann heißt, Zitat, dieser Einheit sich erfassend zu wenden, in geänderter Einstellung den Prozess wiederholen, aus seiner passiven Synthesis eine aktive machen. Zitat Ende. Das aktive, wiederholende Durchlaufen einer vorangehenden passiven Synthese hat jedoch auch eine schöpferische Seite. Die aktive Artikulation der Gegenstandseinheit anhand des Urteils S ist P lässt einen Gegenstand neuer Art entstehen, nämlich einen kategorial geformten Gegenstand namens Sachverhalt, der damit verfügbar wird für höherstufige Urteilsaktivitäten. Wenn das richtig ist, haben wir einen weiteren Grund, Langrebes Gleichsetzung des Rückgangs von prädikativen zu vorprädikativen Formen mit dem Rückgang von der idealisierten Welt der Naturwissenschaft zur Lebenswelt abzulehnen. Die Wahrnehmungsgegenstände, denen man in der Lebenswelt begegnet, und die idealisierten Gegenstände der mathematischen Naturwissenschaft stehen in keinem isomorphischen Vorform-Vollform-Verhältnis. Wir können nicht sagen, mein Tisch, so wie er wahrgenommen wird, sei lediglich eine basale Vorformung von meinem Tisch, wie ihn die Naturwissenschaft betrachtet, nämlich als eine Anhäufung Moleküle. Es reicht nicht, die Arten von Synthesen, die in meiner Wahrnehmung des Tisches vorgehen, geleitet von einem aktiven theoretischen Interesse, erneut zu durchlaufen, um die Anhäufung der Moleküle zu konstituieren. Die Beziehung zwischen lebensweltlichen Gegenständen und idealisierten wissenschaftlichen Entitäten ist gerade keine eines Isomorphismus. Wissenschaftliche Idealisierung läuft auf eine tiefgehende Änderung unseres Gegenstandsbegriffs hinaus. Und wenn die Naturwissenschaft der Weltanschauung des Naturalismus verfällt, ersetzen idealisierte Gegenstände oft die wahrgenommenen. Eine Anhäufung Moleküle ist nicht bloß ein Tisch, wie man ihn prädikativ zu fassen hat. Es ist ein Gegenstand ganz neuer Art. Also um diese These zu belegen, ist nun eigenständig die Idee der Idealisierung, wie sie in der Krisis dargestellt ist, kurz zu betrachten. Also letzter Teil, die Rückbesinnung auf die Lebenswelten der Krise. Während Erfahrung und Urteil vergleichsweise wenig bekannt ist, ist Husserls Krise vermutlich die meistgelesenste und einflussreichste seiner späten Schriften. Der Reiz dieses Buchs hat teilweise sicher mit Husserls Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte zu tun, die in den Beschreibungen in der Krise eine große Rolle spielt. Der erfolgreichste Begriff aus Husserls letzter philosophischer Hochleistung ist jedoch unzweifelhaft der der Lebenswelt. Husserl stellte die Lebenswelt als, Zitat, die alltägliche Lebensumwelt, Zitat Ende, der idealisierten Welt der Naturwissenschaften gegenüber und behauptet, nur durch eine Rückbesinnung auf die Lebenswelt könne die wahre Bedeutung der Naturwissenschaft wieder aufleben. Laut Husserls Darstellung hat die Wissenschaft für Fragen nach dem Sinn und Zweck menschlichen Daseins ihre Bedeutung verloren. Dies deshalb, weil die naturwissenschaftlichen Praktiken sich im Lauf der Jahrhunderte habitualisierten und die Wissenschaftler so die grundlegenden Vorgänge bei der Entstehung ihrer eigenen Leistungen und deren Verortung in der Welt menschlicher Erfahrung der Lebenswelt aus den Augen verloren. Als daher die Naturwissenschaften zunehmendes Ansehen genossen, avancierten sie zur einzig akkreditierten Quelle unseres menschlichen Selbstverständnisses. In ihrer gegenwärtigen Gestalt haben sie diesbezüglich jedoch wenig zu bieten. Tatsächlich wertet das Weltbild, das die Naturwissenschaften mitgestalten, unsere menschlichen Bestrebungen dramatisch ab. Schon die Welt, in der diese Bestrebungen entstehen, wird als Illusion oder subjektive Erscheinung abgewertet. Alles, was es gibt, wird uns versichert, seien unpersönliche Atome, Moleküle, Kräfte und dergleichen. Die Menschen selbst seien nichts anderes als Anhäufungen von Atomen, Molekülen und Kräften. Wenn das jedoch das Bild ist, das wir aus den Naturwissenschaften gewinnen, wie sollen wir dann proaktiv, eigenverantwortlich und zukunftsorientiert tätig werden? Zum Glück glaubt Husserl nicht, dass die Ergebnisse der Naturwissenschaft notwendig und vereinbar sind mit dem Projekt einer aufgeklärten Menschheit. Im Gegenteil glaubt er, wir bedürfen der Wissenschaft, um dieses Projekt umzusetzen. Damit jedoch die Wissenschaft einen positiven Beitrag zum menschlichen Selbstverständnis leisten kann, brauchen wir zunächst ein neues Selbstverständnis der Wissenschaft selbst. Wir brauchen eine Besinnung und eine Rückbesinnung auf die Lebenswelt als die Welt, die naturwissenschaftliche Praktiken immer schon voraussetzen. Kennzeichnend für die moderne Naturwissenschaft ist, was Husserl die Mathematisierung der Natur nennt. Damit ist gemeint, die Welt als ein System numerischer Relationen zu behandeln, das mit Hilfe von Formeln bestehend aus freien Variablen vollständig gemeistert werden kann. Damit jedoch die Welt in eine rein mathematische Formel hineinpasst, ist zuvor ein anderer Schritt nötig. Diesen Schritt nennt Husserl Idealisierung. Idealisierung besteht darin, einen anschaulichen, wenngleich mathematisch inexakten Gegenstand durch eine unanschauliche Idee zu ersetzen, deren korrespondierende anschauliche Erscheinungen als Annäherungen angesehen werden können. Das deutlichste Beispiel für eine Idealisierung bietet bekannterweise die Geometrie. Wie Husserl im berühmten Paragraphen 9 der Krisis betont, arbeitet das geometrische Denken nicht mit anschaulichen Gestalten, die notwendig stets inexakt sind. Es gibt keinen perfekten Kreis in der Natur. Um einen Kreis zu veranschaulichen, müssen wir nämlich eine kreisförmige Linie im Kopf oder auf der Tafel ziehen. Egal wie dünn sie ist, wird doch ein anschaulicher Kreis immer noch eine Liniendicke haben, während der Umfang, der die Geometrie als den Ort aller Punkte mit gleicher Distanz zu einem gegebenen Punkt definiert, genauso ausdehnungslos sein sollte wie die Punkte selbst. Der idealisierte Kreis kann daher als asymptotischer Grenzfall einer Serie von Kreisen mit zunehmend dünnerer Umfangslinie gesehen werden. Wie das Beispiel der Geometrie verdeutlicht, hat die moderne Naturwissenschaft die Idealisierung nicht erfunden. Stattdessen fandet der Begründer der Naturwissenschaft, für Husserl natürlich, Galileo Galilei, die Geometrie als seine kulturelle Gegebenheit vor und konnte das für geometrisches Denken charakteristische Idealisierungsverfahren als Selbstverständlichkeit ansehen. Galileos Geniestreich bestand darin, das Idealisierungsverfahren auf die ganze Natur auszudehnen, anstatt es auf quantitative, direkt messbare Aspekte natürlicher Gegenstände zu beschränken. So entsteht beispielsweise die Idee eines allgemeinen Kausaldeterminismus in der Naturwissenschaft durch den allgegenwärtigen Kausalstil der Natur. Die Idee eines allgemeinen Kausaldeterminismus ist die idealisierte Version des erfahrenen Kausalstils der Welt, der, anders als allgemeine Kausalität, dem reinen Zufall ausgiebig Raum lässt. So schreibt Husserl in einem Manuskript, Zitat, in ihrem Stil, also in dem Kausalstil der Welt, oder im Stil der Welt, in ihrem Stil liegt es, dass manches in der Welt bestimmt und manches offen ist. Manches kausal abhängig und bestimmt von dinglichen Umständen und manches zufällig. Zufall besagt hier nicht eine unbekannte Kausalität, sondern ein Eintreten, das eben durch die Umstände nicht motiviert ist. Zitat Ende. Auf genau die gleiche Weise wie ein idealer Kreis der Grenzfall eines anschaulichen Kreises ist, dessen Umfangslinie immer dünner wird, ist allgemeiner Kausaldeterminismus der Grenzfall der anschaulichen Kausalität, in der der Zufallsfaktor zunehmend verschwindet. Die so erreichte Idealisierung der Naturkausalität geht Hand in Hand mit dem Prozess der Idealisierung der qualitativen Aspekte der erfahrenen Welt. Das sind jene Aspekte, die nichts Geringeres als die Erfahrbarkeit der Dinge gleichsam tragen. Wenn die sogenannten sekundären Sinnesqualitäten vom allgemeinen Kausaldeterminismus einzuholen sind, dann müssen sie ebenfalls reduzierbar sein auf entsprechende Ideen. Ist das aber wirklich möglich? In einem Manuskript aus dem Jahr 1924 gibt Husserl eine bejahende Antwort. Er beschreibt das Beispiel einer Roterfahrung und behauptet, in der Erfahrung einer Vielzahl an Rotschattierungen können wir etwas wie eine Steigerung erfahren, eine fortschreitende Annäherung an, Zitat, ein immer vollkommeneres Rot, und in jeder Stufe ist das Rot mehr Rot, Zitat Ende. Diese Art von Erfahrung bringe, Zitat, ein reines Rot, Zitat Ende, zu Bewusstsein, als Grenzfall der unvollständigen Rotschattierungen, die in der Serie erfahren werden. Diese Beschreibung scheint jedoch stark verfehlt, und es überrascht kaum, dass die Theorie in der Krisis sehr anders ausfällt als die soeben skizzierte. So betont François de Gand treffend, Zitat, es gibt nicht so etwas wie eine Vollendung der Farbe Blau oder eine Norm für Jasminduft, wie es sie für Kreis und Ebene gibt. Im Fall von Farben oder Gerüchen kann man die empirischen und sinnlichen Abstufungen nicht hinter sich lassen. Zitat Ende. Man kann zugestandenermaßen unsere Erfahrung einer Vielzahl Schattierungen derselben Farbe so beschreiben, dass sie ein Element enthält, das die Ähnlichkeit begründet, das heißt die Farbe selbst. Aber dieses gemeinsame Element wird in jeder Schattierung vollständig veranschaulicht, sodass zum Beispiel Neonblau und Rubinrot vollkommen berechtigte Erscheinungen von Blau und Rot sind und nicht nur inexakte Vorkommnisse eines unanschaulichen reinen Blaus oder reinen Rots. Wenn wir hingegen unter rein lediglich unvermischt meinen, dann können wir natürlich einen Bereich pinker Farbschattierungen hinsichtlich ihrer Nähe zum reinen, sprich unvermischten Rot einordnen. Das können wir machen. Dabei bleiben wir jedoch gänzlich im Feld unmittelbarer Anschauung. Wir arbeiten nicht mit Ideen, sondern mit anschaulichen Gegebenheiten. Husserl muss den grundlegenden Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Aspekten der Erfahrung bemerkt haben. Denn seine These in der Krisis ist, die qualitativen Aspekte der Erfahrung könnten nur indirekt idealisiert und mathematisiert werden, wodurch überhaupt erst der ganzheitliche Gegenstand in seiner erfahrenen Fülle, der die Qualitäten innerieren, der Idealisierung zugänglich wird. Totale Idealisierbarkeit und universale Anwendbarkeit mathematischer Formeln wird somit eine leitende Hypothese, sagt Husserl, des naturwissenschaftlichen Denkens. In diesem Kontext macht Husserl die berühmte Bemerkung, naturwissenschaftliche Theorien seien wie ein Ideenkleid, durch das, Zitat, wir für wahres Sein nehmen, was eine Methode ist. Zitat Ende. Indem wir dies tun, werten wir unsere subjektbezogene Erfahrung ab, die zu einem unwahren Sein bzw. einer bloßen Erscheinung herabgemindert wird und die Lebenswelt, die sich in ihr bekundet. Die Naturwissenschaftler laut Husserl vergessen, dass für das Gelingen des naturwissenschaftlichen Projekts die idealisierten Gegenstände und mathematischen Formeln, die sie verwenden, auf die Lebenswelt, die wir erfahren, zurückbezogen sein müssen. Daher ist Entidealisierung und Wiedereingliederung oder Rehabilitierung anschaulicher Erfahrung ebenso wichtig für die Naturwissenschaft wie die Idealisierung. Die Naturwissenschaft nimmt diesen Rückbezug jedoch naiv in Anspruch und konzipiert daher die Beziehung zwischen den mathematisierten Gegenständen ihrer Theorien und den Gegenständen unserer Erfahrung nur als eine Beziehung von Wahrheit und Falschheit. Ja, also die einen sind wahr, die anderen sind falsch. Husserls Anliegen in der Krise ist, die Bewegung der Entidealisierung zurück bis zur anschaulich-lebensweltlichen Erfahrung auf andere Art durchzuführen. Die Welt der Wissenschaft und die Welt unserer unmittelbaren Erfahrung sind keine Konkurrenten. Die Wissenschaft selbst dankt sich der Welt der unmittelbaren Erfahrung nicht nur, weil die dort enthaltenen Regularitäten beim Idealisieren vorausgesetzt werden, sondern auch, weil die Idee eines naturwissenschaftlichen Denkens als ein erstrebenswertes Ziel überhaupt erst in statt gegen unsere Lebenswelt entsteht. Damit das naturwissenschaftliche Denken sich jedoch allererst herausbilden kann, muss eine immense Menge vorwissenschaftlichen, alltäglichen Denkens zur Verfügung stehen und benutzt werden. Naturwissenschaftliche Theorien als intersubjektive, auf unbestimmte Zeit verfügbare Kulturgebilde setzen eine ganze Reihe von öffentlich kommunizierbaren Denkleistungen voraus, deren Verfeinerung durch Idealisierung und Mathematisierung die Quelle naturwissenschaftlicher Wahrheit ist. Aus diesem Grund kann die Lebenswelt nicht als vorprädikativ beschrieben werden. Nichts von der Art der Naturwissenschaft könnte auf einem bloß vorprädikativen Boden errichtet werden. Die denkerischen Errungenschaften der alltäglichen, erfahrungsgestützten Prädikationen mit ihren logischen Formen und Verfahren sind das sine qua non, um überhaupt etwas wie Naturwissenschaft konzipieren zu können. Es stimmt also, wenn David Carr oftmals in seinen Schriften zur Krisis darauf hinweist, Husserl kennzeichne die Lebenswelt häufig als wahrnehmungsmäßig. Aus genau diesem Grund findet es Carr Carr unmöglich, diese Kennzeichnung mit Passagen in Einklang zu bringen, wo die Lebenswelt als geschichtlich oder kulturell beschrieben wird. Der Unterschied zwischen der Lebenswelt als Wahrnehmungswelt und der Lebenswelt als historisch-kultureller Welt liege gerade in der An- oder Abwesenheit von Sprache. Indessen, wenn Husserl über die Lebenswelt als wahrnehmungsmäßige Welt spricht, meint er nicht vorprädikativ oder vorsprachlich. Wahrnehmung in diesem Kontext ist mit einer umfassenden Bedeutung gemeint, die sowohl vorprädikative Erfahrung wie auch wahrnehmungsbezogene Prädikationen mit einschließt. Die Lebenswelt als Wahrnehmungswelt zu beschreiben, ist also nicht als Verweis auf einen vorsprachlichen, vorprädikativen Urzustand gedacht. Wahrzunehmen, zu sprechen über unsere Wahrnehmungen und was sie uns bedeuten, vor allem naturwissenschaftlichen Theoretisieren, ist unser tägliches Brot in der Lebenswelt. Die große Errungenschaft von Husserls Krisis ist es zu zeigen, wie unser tägliches Brot keine Illusion ist, sondern die Nahrung, von der etwas wie die Naturwissenschaft notwendig zehrt. Fazit, und das ist nur so lang, in diesem Vortrag habe ich behauptet, dass das Vorhaben in Erfahrung und Urteil und das Vorhaben in der Krisis sorgfältig unterschieden werden müssen. Erfahrung und Urteil stellt einen Rückgang von den Prädikationsformen zur vorprädikativen Erfahrung dar. Dieser Rückgang ist einer von den Vollformen der Logik zu den Vorformen der Wahrnehmungserfahrung. Die Krisis stellt einen Rückgang von der idealisierten Welt der modernen Naturwissenschaft zu unserer alltäglichen Lebenswelt dar. Diese Art Rückgang ist einer der Entidealisierung und der Wiedereingliederung unserer anschaulichen Erfahrung. Entgegen der Stufe der vorprädikativen Erfahrung, wie sie Erfahrung und Urteil beschreibt, ist die Welt unserer alltäglichen Lebenswelt voller Gerede. Also wir quatschen ganz viel in der Lebenswelt. Die prädikativen Errungenschaften der lebensweltlichen Erfahrung, die durch die zugrunde liegenden vorprädikativen Formen ermöglicht werden, sind somit eine Voraussetzung für das in der Krisis vollzogene Verfahren. Das Vorhaben, das in Erfahrung und Urteil ausgeführt wird, ist somit eine notwendige Voraussetzung für das Vorhaben in der Krisis und fällt Landgräbes Meinung entgegen nicht mit ihm zusammen. Vielen Dank.